So, ich habe bei Moody Bible Institute studiert. Ich habe mein Studium dort gemacht und interkulturelle Kommunikation war der Schwerpunkt. Also für Bibellesen, aber auch für kulturelle Kommunikation, wie wir Normen verstehen, wie wir Kulturen verstehen und wie wir dann das anwenden können, um das Evangelium in diesem Bereich zu verkündigen. Wie funktioniert Normen in einer Gesellschaft? Wie werden sie verstärkt? Oder was machen die Leute, wenn Normen übertreten werden? Und in einer bestimmten Vorlesung ging es hauptsächlich darum, wir haben auch mittendrin in der Stadt studiert. Unsere Uni war also wirklich mittendrin in Chicago in der Stadt. Und wir durften dann manchmal so Projekten machen auf der Straße, nur um zu beobachten, okay, wie funktionieren Normen, wie geht es eigentlich? Und eins, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich ein bisschen schlampig, ein bisschen schmutziger angezogen als jetzt, zerrissene Hemden, mehrere Hemden und einfach dann ein Becher voll mit Münzen. Dann bin ich auf die Straße gegangen und ich bin dann auf die Leute zugegangen, habe gesagt, hey, wollt ihr einen Pfennig? Umgekehrt. Wir haben diese Redewendung auf Englisch, penny for your thoughts. Wollt ihr einen Pfennig? Bitte? Ich habe versucht, dann Geld wegzugeben, nicht zu bekommen. Also ich war kein Bettler, aber ich wollte einfach so zwei Münzen. Und ich habe versucht, dann unterschiedliche Denominationen, unterschiedliche so Größen von so 25 Cent oder 10 Cent oder nur 1 Cent und wollen die Leute Geld nehmen von mir in so schlampige Gestalt, in so schmutzige Kleidung, zerrissene Kleidung. Wollten die Leute das überhaupt machen? Läuft das? Ja, das läuft. Ich kann es nicht sehen. So. Was wollen die Leute? Was denkt ihr? Wie hat's funktioniert? Ja. Niemand braucht ein Penny, niemand braucht ein Pfennig, niemand braucht einen Cent, dann das ist zu wenig Geld auf einer Seite. Auf der anderen Seite, was haben die Leute in ihrem Kopf gemacht, nachdem ich aufgetaucht bin? Die haben mich auf die Straße gesehen, wir kommen einander entgegen, ich halte so ein Pappbecher mit Münzen und gehe ein bisschen so umherum und bitte? Ja? Genau. Eine Person hat sogar versucht, ihr Essensrest mir zu spenden, nachdem sie fortgegangen war. Hast du Hunger? Brauchst du was? Kann ich das? Nein, ich habe schon am Campus dann habe schon gegessen. Die Leute haben mich sofort angeschaut, haben meine Kleidung angeschaut, haben meine Haltung angeschaut und haben gesagt, na, er gehört zu einer bestimmten Kategorie von Menschen. Er handelt sich einfach so. Heute Morgen in Jakobus 2 werden wir auch dieses Gedanken, aber innerhalb der Gemeinde ein bisschen bearbeiten, ein bisschen anschauen. Und wir werden sehen, das Ansehen einer Person wirklich komplett dagegen das Evangelium steht. Wir sehen, dass Leute bevorzugen, nur weil sie reich sind, weil sie berühmt sind, weil sie wichtiger sind, keinen Platz in der Gemeinde hat. Dass die Gemeinde ein Ort sein soll, die wirklich gegenkulturell handelt. Wenn auch sehr, dass es besonders schwer für uns als Österreicher ist. Und gemeinsam nachdenken, okay, wie können wir das machen? Wie können wir das in unserem Leben anwenden? Kapitel 2 fängt, genau, Pappbäche. Ich habe das zur Seite. Kapitel 2 fängt wirklich noch einmal steil an. Jakobus sagt, meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus unser herrlichen Herrn frei von jeder Parteilichkeit in GU. Oder die Bibel heute. Das heißt, Glauben an Jesus Christus und Parteilichkeit in der Gemeinde haben nichts miteinander zu tun. Die Neue Genfer Übersetzung bringt ein bisschen mehr dazu, aber es gefällt mir irgendwie, wie es ausgedrückt wird. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unser Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Ihr glaubt daran. Ihr seid gläubig. Er spricht ständig im Jakobusbrief an den Gläubigen. Dann dürfte aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Verwendet mehr Worten, aber der Inhalt ist dasselbe. Öl und Wasser. Ihr merkt das wahrscheinlich, wenn ihr versucht, vielleicht ein bisschen Dressing zu machen für einen Salat. Öl und Wasser mischen sich nicht. Du kannst Öl gießen und es steht einfach auf dem Wasser. Die wollen nicht miteinander mischen. Und die gehören nicht zusammen. Jakobus sagt uns, Glauben an Jesus Christus, in der Gemeinde zu sein, unter Geschwister zu sein, und diese parteiliche Handeln, dieses Rang und Ansehen des Menschen, hat wirklich nichts miteinander zu tun. Bevor wir aber dann weiter mit dem Text machen, möchte ich ein paar Beobachtungen machen oder ein paar Gedanken. Der eine ist das. Es ist normal unter Menschen. Es passiert einfach, Menschen vom Außen zu bewerten. Wir als Menschen machen das ständig, obwohl es uns oft abgeraten wird. Ein Buch nicht zu bewerten, wegen der Hülle, oder? Wie drückt man das richtig aus? Bitte? Ja, genau. Beim Umschlag wird es bewertet. Ich frage euch einfach, was habt ihr gedacht, als ich dann mit Leibel und Sport, Kurzhosen dann auf die Bühne, auch Star Wars Socken? Wenn der Reinhold nicht da ist, wird er nicht mutig. Ja. Es ist halt so. Und teilweise ist es okay. In dem Sinn, dass wir bewerten immer, okay, eine Person kommt auf uns zu und es war, also wir leben in einem sicheren Staat, also Wien ist ein richtig sicherer Staat. Aber in der Vergangenheit war es nicht immer so. Okay, ich muss, also ist der Feind, ist der Freund, ist er mir bekannt? Was für eine Person ist das? Wir machen das ständig, dass wir Leute bewerten von Kleidung, vom Äußeren. Ob wir das wollen oder nicht, es passiert einfach in unserem Hirn, in unserem Herzen. Ich habe schon Diskussionen mit Leuten geführt, ob bestimmte Hemden oder so, was ich dann in die Gemeinde tragen soll oder nicht soll und so weiter. Es passiert einfach und wir müssen damit umgehen, dass Leute einfach vom Außen bewertet werden. Wenn wir in den Staaten sind und wir machen Gemeindebesuche, eine Frage, die wir oft stellen müssen, einfach ist, was für eine Gemeinde ist das? Darf ich mit Jeans predigen? Oder soll ich lieber irgendwelche Hosen anhaben? Krawatte, ist das erforderlich? Was noch? Sakko? Unterschiedliche Gemeinden haben unterschiedliche Werte, haben unterschiedliche Sachen. Mode treibt mich nicht als Person wirklich an. Ich habe wirklich keine Ahnung und ich mache es nur, damit es funktioniert, damit ich raus aus dem Haus kommen darf, gesetzlich. Aber für viele Leute ist es einfach so. sie wollen einen Teil ihrer Persönlichkeit darstellen. Sie wollen also ihre Kreativität oder also was sie bewerten, was ihnen am wichtigsten ist, durch Mode, durch äußerliche Anziehen einfach zeigen. Wir leben aber auch hier in Wien, in Österreich, in einer Kultur, wo das besonders betont wird. Ich habe ein paar Bilder. Sag mir, was für einen Beruf diese Person hat. Einfach, okay, okay. Langverkehr. Rauchfangkehr. Genau. Mistbringer? Ich habe gedacht, irgendwas in dem Finanzbereich vielleicht. Er arbeitet sicher nicht 10 Jahre als Fleischhocker oder. Wir haben bestimmte Uniformen, bestimmte äußerliche Zeichen, wo wir dann äußern können, was für ein Beruf. Und auch in der 18. Jahrhundert sogar und vorher haben sie unterschiedliche Uniformen, unterschiedliche Farben und Schürzen, Kleidungen für Handwerker, für Zimmermänner, für Maurer. Die Arbeitsverbände haben das dann gesetzlich festgestellt, was man tragen darf. Und man konnte sehen dann, okay, zu welchem Rang in der Gesellschaft du gehörst, zu welchem Beruf du gehörst, was deine Position in der Gesellschaft war. Wir wohnen und das durchdringt unsere Gesellschaft wirklich, die Leute, also von ihrem Beruf, von ihrem, wie viel sie verdienen und so weiter, also ihre Schicht, ihre Rolle in der Gesellschaft zu kommunizieren. Kleidung, Äußerste, alles. Auf einer Seite leben wir in einer Gesellschaft, wo die Armen viel mehr Möglichkeit haben als vorher. Also arm zu sein in Österreich im 2025 ist viel, viel besser als arm zu sein vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Oder arm zu sein in anderen Ländern, wo du wirklich entweder komplett von der Sippe, komplett von der Familienumkreis abhängig sein könntest oder sogar auf einem kleinen Dorf, Bauernhof verhungern könntest. Bestimmte Jobs, bestimmte Sozialpositionen sind einfach verknüpft. Es existiert in vielen Gesellschaften, nicht nur bei uns, aber es passiert, dass Leute einfach von außen bewertet werden. Wenn jemand sagt, wir sind eine flache Gesellschaft, es existiert hier nicht, muss man nur auf die Straße gehen, muss man nur mit Leuten reden, muss man einmal versuchen, sich also für eine Reservierung bei einem Restaurant und man reserviert sich als Herr Doktor Universitätsprofessor und schaut, wie anders du dann angesprochen wirst. Sag, dass man es nicht probieren soll, aber vielleicht daneben stehen soll als einer, der das wirklich macht. Weil die Titel zu haben, zu bestimmten Schichten der Gesellschaft zu gehören, es ist nicht leicht, nach oben zu steigen. Es passiert einfach. Jakobus in dem Text bringt uns ein genaues, konkretes Beispiel, gleich in Vers 2. Jakobus sagt, nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Fingern hat, teure Sachen trägt. Dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein. Was machen die Leute dann? Wie werden sie dann angesprochen? Jakobus macht es klar. Zu den Reichen sagt er, hier ist ein schöner Platz für dich. Vers 3. Zu den Armen aber, du kannst dort stehen bleiben, ganz im Hinten. Oder setzt du dich zu meinen Füßen? Niedrige Position. Jakobus bringt ein Beispiel, wie das sein kann, wie es zu ihrer Zeit funktionieren konnte. Er redet von einer Versammlung, von einer Gottesdienst, wo Armen und Reichen einfach im selben Gottesdienst sind, aber andere Positionen haben. Anders bewertet werden. Anders angesprochen werden. Für mich ist die Frage, was ist Gottes Ansicht zu den Armen? Gottes Ansicht zu den Reichen. Arm und reich in der Antike, in der ersten Jahrhundert, zur Jesuszeit und in der Frühgemeinde, war anders, auch als wir das erleben. Jakobus lebte in einer Welt, die noch stratifizierter als unsere Welt ist. Seine Welt war viel schichtiger. Also es hat viel mehr Schichten. Und wenn du in einer Lebenssituation, wenn du in eine soziale Position geboren bist, ist es schwer, bis fast unmöglich, aus dieser Position auszukommen. Wenn du als armer Bauer geboren bist, arbeitest du am Feld dein Leben lang und stirbst. Die meisten Leute waren einfache Handwerker, Bauern. Es ist interessant, die Leute, die sagen, oh, na, ich erinnere meine vergangene Leben. Also die, ich glaube, es ist alles ein Scherz, aber die sagen, oh, na, in einem vergangenen Leben war ich eine Prinzessin. In einem vergangenen Leben war ich ein Feldherr und ich habe eine Schlacht gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit ist, du warst ein armer Bauer und du hast 35 Jahre gelebt. Die meisten Leute waren so. Die meisten Leute waren Handwerker. Die meisten Leute hatten ihre Lebenssituation, sie haben es bekommen, sie haben es durchgelebt und dann sind sie in dieser Position gestorben. Interessanterweise auch, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Neue Testament betrachten, sehen wir aber, wie Jesus und auch die Urgemeinde und ganz unterschiedliche sozialen Levels auch in sich hatten. Jesus hat mit allen Leuten kommuniziert. Er hat mit allen Leuten gesprochen. Markus 5, Vers 25. Jesus hat eine Frau, die 12 Jahre an starken Blutung litt, geheilt. Markus erklärt eben auch, dass also diese Dauer ihrer Krankheit, aber auch, dass sie bei vielen Ärzten war und ihr ganzes Vermögen aufgewendet hat, ohne Heilung. Eine Frau, die krank war, all ihr Geld ausgegeben hat, keine Heilung erlebt hat. Sie ist vom mittleren Schicht oder in obere Schicht bis nach unten gerutscht. Hilflos. Die Aposteln selbst waren Handwerker oder Fischer. Die Söhne Zebedeus, also ein paar von den Aposteln, hatten Boote und Mitarbeiter angestellt. Also die hatten ein bisschen da, was da. Aber es gab auch viele Armen, die Jesus geheilt haben, geholfen haben, angesprochen haben. In Apostelgeschichte sehen wir, dass Petrus sich mit Simon der Gerber, Apostelgeschichte 9, er wohnte lang in der Stadt Joppa und er hat bei ihm gewohnt. Er war Handwerker, Fachmann, aber auch, hat auch ein Haus, wo er Gastgebermöglichkeit gehabt hat. Apostelgeschichte 16 treffen wir uns eine Lydie, Purpurhändlerin. Wahrscheinlich eher Mittelschicht, wenn nicht wirklich reich. Auch Josef aus Arimathea, der Jesus begraben hat. Die Bibel sagt einfach, dass er ein reicher Mann war. Das heißt, in der Gemeinde, in der Urgemeinde, aber auch in Jesus' Dienst, trifft er sich nicht nur mit den Reichen, nicht nur mit den Wohlhabenden, nicht nur mit den Obersten in der Gesellschaft, aber auch nicht nur mit den Armen, nicht nur mit den einfachen Leuten, sondern Jesus hat alle zu sich geholt und alle herzlich willkommen geheißen. Was heißt es dann, arm und reich in Gottes Wirtschaft zu sein? Was bedeutet es, wirklich arm und wirklich reich zu sein? Jakobus dreht es für uns eigentlich auf den Kopf. Er sagt Vers 5, hört zu, meine lieben Brüder. Hörst du sein Anflehen, sein Seelsorgerherz dann in diesem Moment? Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, ausgewählt, reich im Glauben und Erbe jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Ich wollte es holen, ich habe es nicht, aber im Hinten gibt es etliche Maßstaben. Unterschiedliche Größen, unterschiedliche Formen. Und ein Maurermaßstab haben wir oft benutzt beim Umbauen und so weiter. Die Welt hat auch einen Maßstab. Was es heißt, reich zu sein. Was heißt es, reich zu sein in der Welt? Was bedeutet das für Sie? Porsche. Du musst einen bestimmten Kontostand haben. Dann bist du da. Also regelmäßige Einkommen. Passive Income ist ein Schlagwort. Ich glaube, Sie verstehen schon auf meinem Algorithmus, also in Instagram. Sie sagen oft, also du brauchst 10.000 Euro Passive Income, einfach passiv Einkommen und du musst nicht arbeiten. Und ich denke, das ist ein Scherz, das oder Betrug. Entweder oder. Schmück, so wie in der Text. Ein Haus zu haben, ein Ferienhaus, ein Porsche, ein Auto. Schöner Urlaub. Ja, genau. Wenn du nicht auf Mallorca oder Ibiza dann urlauben kannst, bist du nicht dran gekommen. Ja. Das ist die weltliche Maßstab, was es bedeutet, reich zu sein. Das sagt Jakobus in Vers 5. Was meinte er? Was heißt es, reich zu sein in Gottes Wirtschaft? Inneren Reichtum, genau. Gott hat die, die nach außen arm sind oder nach in den Augen der Welt arm sind, hat die ausgewählt, reich im Glauben und eine Erbe mit viel Vermögen, wo die Kinder dann nicht mehr arbeiten gehen müssen? Nein. Ein Erbe jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat. Ein zukünftiger Erbe. Ein ewiger Erbe. Ein viel schönere Erbe, als was wir uns vorstellen können. Jakobus dreht es um und sagt, die Armen der Welt, wenn sie ihre Armut vor Gott erkennen und sich zu ihm wenden im Glauben, die sind die Reichen. Egal wie viel Geld sie haben, egal wie reich oder arm sie sind, wir alle stehen arm vor dem Herrn, weil wir alle nicht unser eigenes Leben retten können. Wir können alle nicht unsere Sünde ausreißen, wegnehmen. Wir alle stehen arm vor dem ewigen Gott, dem alles gehört. Ich denke darüber nach. Es muss für Gott lächerlich, wenn viele Leute stolz darauf sind, was für ein Auto oder was für ein Hemd oder was für ein Haus. Gott hat eine ewige Perspektive. Er sieht das Auto in 100 Jahren als Schrotthaufen, als zusammengeschmolzt und noch einmal in ein neues Auto gebaut, als Ersatzteilen für andere Autos. Er sieht das Haus in 1000 Jahren, wie es 5-mal vielleicht oder 100-mal oder 1000-mal abgerissen wird, die Steine verwendet für ein neues Haus, für was anderes. Gott sieht diese ewige Perspektive und alles gehört ihm. Wohlstand ist kein Grund für Gott, sich zu rühmen. Aber vor uns, also uns vor ihm zu beugen, das ist der Grund zu rühmen. Er sagt sogar, was die Reichen unter sie machen. Jakobus sagt, warum bringst du sie einfach, gibst sie die Ehrenplatz? Warum willst du sie so gerne unter euch haben? Sie tyrannisieren euch, sie bringen euch vor Gericht, sie lästern Gott. Warum willst du sie erheben? Das Ansehen einer Person letztendlich auch dann übertretet Gottes Gesetz der Freiheit. Jakobus 2,8 dann, wenn wir wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Ich habe Stefan und Angelika erzählt, als sie angekommen sind, dass ich für mein Studium eine zweite Predigt diese Woche schreiben müssten. Und es ging um Lukas 10, Vers 25 bis 37. Und am Anfang war es dann viel Stress, war zwei Predigten in der Woche zu schreiben, ist viel mehr als eine Predigt zu schreiben. Aber ich habe dann angefangen mit Lukas 10 dann, und ich habe bemerkt, die Verbindung zwischen Lukas 10 und diese Geschichte der barmherzige Samariter und die Verbindung zu Jakobus 2, 1, 13 ist sehr stark. Viele Gelehrten, viele Leute kritisieren Jakobus, weil Jesus nur zweimal vorkommt. Aber wenn wir den Text durchlesen und wirklich verstehen, verinnerlichen, sehen wir Jesus Lehrer, sehen wir Jesus Wesen tief drinnen in diesem Text. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von dem barmherzigen Samariter, oder? Wenn ja oder nicht? Okay. Was interessant von Lukas 10 ist, der Abschnitt fängt nicht mit dem Samariter an. Es ist nicht, dass Jesus aufsteht und erzählt eine Geschichte. Nein, wer steht zuerst auf in Lukas 10? Ein Gesetzlehrer. Ein Gesetzlehrer steht auf, also aufstehen vor einem Rabbi, vor einem Lehrer, war ein Zeichen des Respekts, und er steht auf und er stellt eine Frage. Er stellt, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus drehte aber die Frage zurück. Er sagt, wie liest du denn das Gesetz? Wie verstehst du das? Der Gesetzlehrer hat sein Leben lang mit dem Gesetz verbracht, er kannte das sehr gut, und er verbindet dann 5. Mose 6, diese Schemach, diese Hör Israel, dann auch mit 3. Mose 19. Nächste Liebe. Jesus sagt, Vers 27 von Lukas 10, Jesus sagt zu ihm, gut gemacht, du hast recht. Interessanterweise, was sagt Jesus next? Tu das, dann wirst du leben. Nicht glaube daran und geh weiter, sondern nein, tu das, Gott lieben, mit deinem ganzen Kraft, Willen, Herz und so weiter, und Nächste lieben. Jesus sagt, tu das und wirst du leben. Siehst du, Jakobus? Täter des Wortes. Tu das. Der Gesetzlehrer wollte sich aber rechtfertigen. Steht noch einmal auf und fragt Jesus, wer ist aber meine Nächste? Wer ist meine Nächste? In diesem Kontext erzählt Jesus dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter. In diesem Kontext steht er auf und erzählt diese Geschichte, Räuber überfallen, halbtot, der Priester, ein Levit sind an ihm vorbeigegangen, der Samariter, der Feind von den Juden, die beten Gott auf einem fremden Berg an, die machen alles falsch, der Samariter hat ihm geholfen, hat auch seine Genesung finanziert, hat 2 Wochen so Lohn abgegeben, damit er dann im Hotel dann sich wieder erholen konnte und so weiter. Hat seine Bandel darauf gegeben, auf alle seine Wunden. Der Samariter hat ihm geholfen, stellt Jesus aber dann eine Frage. Vers 36. Wer hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Jesus stellt ihn dann noch, der Gesetzlehrer noch einmal eine Frage. Jesus drehte die Frage vom Gesetzlehrer noch einmal um. Der Gesetzlehrer sagt Nächste Liebe, als eine Pflicht. Ich bin meine Nächste gegenüber schuldig. Und was muss ich getan haben, damit ich das Gesetz erfüllt habe? Was sind die Taten? Jesus' Frage in Vers 26 von Lukas 10 ist, wer hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Wer ist in diese Rolle gestiegen? Wer hat das gemacht? Tu das und du wirst leben. Der Gesetzlehrer selbst konnte nicht aussprechen das Wort Samariter. Er wollte das nicht. Er sagt einfach, der barmherzig war, ihm gegenüber. Der Barmherzigkeit ausgeübt hat. Liebe Freunde, Nächsteliebe ist nicht eine Pflicht, was wir erfüllen müssen. Abgehakt. Ich habe meine Steuer bezahlt. Ein Teil geht dann zur Caritas. Fertig. Es ist ein Handeln, wie wir durch die Welt gehen, wenn wir Leute sehen, die Barmherzigkeit brauchen. Wenn wir Leute sehen, die Hilfe brauchen. Es ist nicht ein abgehakt. Es geht darum, wie wir dann in die Gemeinde kommen, jeden Sonntag. Wie wir mit den Arbeitskollegen umgehen. Ob wir Barmherzigkeit im Alltag üben. Jesus sagt dem Gesetzlehrer gegenüber. Der Gesetzlehrer sagt, der barmherzig ihm gegenüber war. Jesus dreht sich um und sagt, dann geh, mach es genauso. Täter des Wortes. Konkret, wie wir miteinander in der Gemeinde umgehen. Darum geht's. Jakobus im Kapitel 2 greift zurück auf Jesus' Lehrer wegen Nächstenliebe und sagt, wir handeln anders als die Welt. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir nicht uns fesch anziehen und zeigen, wie fesch wir unser Leben geputzt hat. Nein, es ist eine Möglichkeit, wo arme Leute zusammenkommen und sagen, ohne Jesus sind wir verloren. Was sind die Handlungen? Was sind die Merkmale in einer Gemeinde, wo einfach jeder auftauchen kann und sich wohlfühlen, herzlich willkommen heißen, geliebt werden? Ich hoffe, dass wir mehr eigentlich mit diesem Thema auf der Gemeindefreizeit uns beschäftigen werden. Wir haben eine praktische Einheit genau um dieses Thema und ich bin neugierig, was ihr denkt, wie das zusammenkommt. Aber ich habe ein paar Ideen jetzt gleich. Zuerst wollte ich sagen, richtige Theologie reicht nicht als eine Gemeinde. Wenn wir sagen, hey, unsere Glaubensgrundlage, alles steht perfekt da, alles ist genau richtig, also wir brauchen also ein Fundament, worauf wir stehen können als Gemeinde, aber das reicht einfach nicht. Der Levit und der Priester in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Beide haben perfekte Theologie gehabt. Beide haben das Gesetz durch und durch und durch verstanden. Aber die Möglichkeit kam, Barmherzigkeit auszuüben. Und sie sind auf die andere Seite gegangen. Ich glaube, eine Gemeinde, die wirklich diese Prägung hat, es prägt, wie wir miteinander nach dem Gottesdienst reden. Wenn Gäste da sind, werden sie angesprochen, werden sie eingeladen? Wie machen wir das? Suchen wir als Gemeinde Möglichkeiten, wo wir Barmherzigkeit ausüben können? Was sind die Bedürfnisse um uns herum? Es ist einfach manchmal blind durch das Leben zu gehen und nicht nach rechts oder nicht nach links zu schauen und die Bedürfnisse um uns herum zu sehen und uns die Frage zu stellen, okay, ich muss nicht die Welt retten, ich kann nicht die Welt retten. Aber ich kann Barmherzigkeit in eine bestimmte Situation ausüben. Ich glaube, es betrifft auch, wie ich predige. Wie wir als Prediger predigen. Ein Prediger von einer Gemeinde, die uns ausgesandt hat in Chicago, ist ein Vorbild für mich. Er hat, also eins, was er hat, was ich nicht habe, er hat wahrscheinlich 35 bis 30 Stunden der Woche nur Predigt schreiben. Das ist ein Vorteil, was ich nicht habe. Aber was er wirklich besonders machen konnte, er konnte komplexe Themen aus dem Schrift nehmen und es so einfach erklären und so praktisch erklären, dass alle Leute, egal von ihrem sozialen Schicht, von ihren Ausbildungen, sie könnten es einfach hören, anwenden und verstehen. Und ich glaube, es liegt auch bei mir, wenn wir hier vorne stehen, ich, Reinhold, Bert, Emanuel, alle anderen, die eine Predigt hier halten, wenn man vorne steht und einfach eine Vorlesung von einem Masterkurs einfach nur halte, in Theologie, eine theologische Vorlesung auf diesem Niveau ist eine Bauchlandung. Erfüllt das nicht, was hier steht. Weil viele Leute werden dann einfach fad oder das nicht verstehen. Predigen wir wirklich auf eine Art und Weise, wo Leute das verstehen können, verinnerlichen können? Andere Bereiche, wie wir Kinderarbeit machen. Wie wir hier in der Nachbarschaft Leute erreichen wollen. Wir haben ab und zu ein bisschen geredet von so Nachhilfe. Es gibt so viele Schulen in der Gegend, so viele Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprachler haben. Aber ich merke auch, wir als Gemeinde, wir sind richtig klein, wir haben nicht so wahnsinnig so viele Ressourcen. Aber ich frage mich, ob es eine Möglichkeit, ob es einen Moment gäbe, wo genug von uns Bandbreite Zeit haben, in sowas zu investieren. Ich frage mich, ob es andere Möglichkeiten, wo wir einfach Barmherzigkeit ausüben können. Jakobus sagt, wenn du wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllst, liebe deine Nächste wie dich selbst, dann tut ihr das recht. Ich glaube, das ist der Herzschlag. Das ist die Hoffnung hier. Ist das egal, von welcher sozialen Schicht, von welchem Hintergrund, wie viel Geld du hast oder nicht hast, dass die Gemeinde ein Ort sein kann, wo Leute zusammenkommen und miteinander reden und sagen, ich habe nichts außer Jesus. Mein Kontostand, sei es überflüssig oder fast null. Alles, was ich haben kann, alles, was ich anbieten kann, ist Jesus.